sind schon mal los, ein Podcast des Ernährungsrates Berlin. Herzlich willkommen zur Sendung des Ernährungsrates Berlin. Mein Name ist Inka Lange und ich freue mich sehr, heute zusammen mit Dr. Andreas Aust unsere Folge aufzunehmen. Guten Morgen, Herr Aust.
Guten Morgen.
Guten Morgen auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben ganz viel Spannendes für euch vorbereitet. Es geht heute um das Thema Zugang zu gutem Essen für alle. Kurz ein paar Worte zum Ernährungsrat Berlin, bevor wir inhaltlich einsteigen. Der Ernährungsrat Berlin hat sich 2016 gegründet. Er ist ein zivilgesellschaftlicher Zusammenschluss von Akteurinnen und Akteuren, die sich für die ökologisch nachhaltige und sozial gerechte Nahrungsmittelproduktion und Verteilung im Raum Berlin einsetzen. Der Ernährungsrat Berlin fordert eine Ernährungswende, damit alle Menschen Zugang zu gutem Essen haben. Damit also alle einen guten Platz am Tisch finden. Mit diesem Thema befassen wir uns heute. Wir sind nicht im Studio von TRF Radio, sondern, wie es sich aktuell gehört, allesamt im Homeoffice und hoffen, dass die Hörqualität nicht darunter leiden wird. Nun komme ich aber zu Herrn Dr. Aust. Herr Dr. Aust ist gelernter Politikwissenschaftler und in verschiedenen Positionen zu Fragen der Sozialpolitik tätig. 10 Jahre lang hat er als Referent in einer Bundestagsfraktion der Linken gearbeitet und seit 3 Jahren ist er im Paritätischen Wohlfahrtsverband als Referent für Sozialpolitik in der Paritätischen Forschungsstelle tätig. Zuletzt hat er eine einschlägige Publikation zum Thema Leben unter ALG II veröffentlicht. Herr Dr. Aust, ich möchte gerne mit der Einstiegsfrage beginnen. Wann hat ein Mensch Ihrer Meinung nach Zugang zu gutem Essen?
Ja, zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Und Zugang zu gutem Essen, das klingt nach einer vergleichsweise simplen Frage. Das ist es aber ganz und gar nicht. Diese Frage würde ich gerne in die beiden Elemente, in die beiden Teile aufteilen. Das eine ist der Zugang und das andere, was ist denn eigentlich gutes Essen? Und dazu würde ich ein paar Gedanken äußern und zwar aus meiner spezifischen Perspektive, aus meiner spezifischen Brille betrachtet als Sozialpolitiker. Also mein Themenschwerpunkt ist soziale Ungleichheit, und die soziale Lage der Menschen, weniger jetzt die Frage, welches Essen ist den Menschen zu empfehlen. So, also die beiden Komponenten der Frage, Zugang und gutes Essen. Zugang in einer modernen, kapitalistisch organisierten Marktwirtschaft wird vor allen Dingen organisiert über Geld. Das ist das, was man in diesem Land braucht, um Zugang zu irgendetwas zu haben. Bei dem Zugang zu Lebensmitteln gab es früher sehr viel mehr noch Eigenproduktion und Subsistenz. Das ist quasi komplett verschwunden. Das wird jetzt ein Stück weit über Eigen- und Selbsthilfe noch ein Stück weit kompensiert. Aber im Wesentlichen ist der Zugang zu Nahrungsmitteln und Lebensmitteln organisiert über Geld. Das heißt, diejenigen Menschen, die kein Geld haben, die haben ein Problem, die Nahrungsmittel zu beschaffen, die sie für gut befinden. So, und dann kommen wir zu dem Thema, was ist denn eigentlich gutes Essen? Also gutes Essen bedeutet zuerst einmal, dass man überhaupt Zugang zu Lebensmitteln hat. Das ist sozusagen der Aspekt der materiellen Ernährungsarmut. Gleichzeitig ist Essen aber nicht nur die Zufuhr von Nährstoffen und Kalorien, sondern es ist ein zutiefst soziales Ereignis. Also Essen findet üblicherweise und auch wenn es gutes Essen ist, in Gemeinschaft statt. Auch das muss finanziell und organisatorisch gewährleistet und vorbereitet sein. Das Dritte wäre, dass auch die Produktion von Nahrungsmitteln der kompletten Wertschöpfungskette sozialen Kriterien auf der einen Seite genügt und zwar global und zum anderen aber auch nachhaltig im ökologischen Sinne sein muss. Das heißt, dass die Nahrungsmittelproduktion so organisiert sein muss, dass die zukünftige Generation auch noch die Möglichkeit hat, sich auf diesem Planeten zu ernähren. So, und der vierte Aspekt, der da noch reinspielt bei gutem Essen, das soll schmecken und es soll der Gesundheit förderlich sein. Und darauf kommen wir bestimmt im Weiteren dann auch noch zu sprechen.
Sie haben gerade schon den Begriff der Ernährungsarmut angesprochen. Wen umfasst das denn? Wer alles zählt in Deutschland zu Menschen, die in Ernährungsarmut leben?
Ernährungsarmut und Hunger ist ein Topos, der bei uns in der Gesellschaft eigentlich als überwunden gegolten hat, dass man sagte, dass man eigentlich angenommen hat, in dieser Gesellschaft gibt es keinen Hunger mehr und auch keine Engpässe bei der Ernährung. Und da gab es 2010 einen bemerkenswerten Aufsatz von Sabine Pfeiffer, die genau diese These aufgestellt hat. Auch in Deutschland gibt es Hunger und gibt es Ernährungsarmut. Und das ist erstmal ein irritierender Befund, weil man ansonsten eher denkt, ja, Hunger, Unterernährung spielt in Deutschland eigentlich keine Rolle, sondern wir haben eher Probleme des Überflusses, die sich dann in Übergewicht und anderen Faktoren ausdrückt. Aber wie hat Frau Pfeiffer dann argumentiert? Und ich finde, das ist auch sehr schlüssig. Da habe ich mich dann selber auch sehr intensiv mit beschäftigt. Sie hat zum einen darauf hingewiesen, wie viel Geld steht eigentlich Menschen zur Verfügung, die von deren Leistungen der Grundsicherung leben müssen. Das heißt, Leistungen Hartz IV, Sozialhilfe, Asylbewerberleistungsgesetz, das sind die Leistungen der Grundsicherung. Und wenn man sich anguckt, wie viel Geld da im Monat vorgesehen sind für die Ernährung, das sind etwa 150 Euro für einen Erwachsenen. Dann kann man sich leicht ausrechnen, wenn man das auf den Tag runterrechnet, 5 Euro pro Tag für sämtliche Mahlzeiten, Speisen und Getränke, dass man damit nicht hinkommen kann. Das ist ein Befund oder ein Argument von ihr gewesen, dass die Leistungen in der Grundsicherung nicht ausreichen, um eine adäquate Ernährung zu organisieren. Das zweite Argument, es gibt Leute, die offenkundig Probleme haben, die auf der Straße leben. Die werden gar nicht erst in irgendwelchen Statistiken erwähnt. Da ist es offenkundig, dass die Probleme haben. Und das dritte Argument, was sie vorträgt, ist die enorme Expansion des Tafelwesens in Deutschland. Wenn man sich anguckt, 1990 wurde in Berlin die erste Tafel gegründet. Und mittlerweile gibt es in diesem Land über 1000. Und nach eigenen Angaben werden über die Tafeln über 1 Million Menschen mit Nahrungsmitteln versorgt. Und die Tatsache, dass ein solches Angebot auf so große Nachfrage stößt, ist definitiv ein Hinweis darauf, dass wir ein Problem haben mit der Sicherstellung einer vernünftigen Ernährung und dem Zugang zu Nahrungsmitteln. Das wären ihre zentralen Argumente, die ich im Wesentlichen teile. Und wo ich mir auch selber dann weiter Gedanken und Gedanken zugemacht habe, recherchiert habe, wie man das weiter vertiefen kann, das Argument, dass insbesondere die Hartz-IV-Leistungen nicht ausreichen für eine angemessene Ernährung. Und wenn ich die 2 Minuten bekomme, dann rede ich auch noch gerne über die Ergebnisse, die ich dann rausgefunden habe.
Sehr, sehr gern.
Ich bin gestoßen auf eine Studie, die erstellt worden ist für die Europäische Kommission vor ungefähr 5-6 Jahren. Und was hat diese Studie gemacht? Die hat geguckt, inwieweit ist es in den einzelnen Mitgliedsländern möglich, die offiziell empfohlenen Ernährungsweisen mit den Mitteln der Grundsicherung zu finanzieren. Dann sind die hingegangen, haben sich also die Ernährungsempfehlungen der DGE, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, angeschaut und haben die übersetzt in einen Warenkorb. Das haben die auch nicht alleine in ihrem stillen Kämmerlein gemacht, sondern die haben dann Workshops gemacht mit Menschen, haben auf die Art und Weise den Warenkorb dann klassifiziert und qualifiziert und sind dann letzten Endes mit diesem Warenkorb in die Geschäfte gegangen, und zwar in Berlin. Und haben geguckt, wie viel Geld brauchen wir eigentlich, um diesen Warenkorb zu realisieren. Und das Ergebnis war dann in der Tat sehr ernüchternd. Unabhängig von dem Haushaltstyp, um den es dann geht, reicht das Geld, was man in der Grundsicherung bekommt, nicht, um die von der DGE empfohlene Ernährungsweise zu realisieren. Das heißt, es fehlt schlicht und einfach an den materiellen Voraussetzungen, an den finanziellen Voraussetzungen, um die Ernährungsweise zu realisieren, die offiziell als gut bewertet wird, die empfohlen wird von offizieller Stelle. Und das ist, denke ich, schon ein Armutszeugnis für die Sozialpolitik in diesem Lande, wenn man zu diesem Ergebnis kommen muss.
Das ist erschreckend. Sie haben gerade gesagt, dass ein Mensch, der Hartz IV bekommt, 5 Euro am Tag für Nahrungsmittel zur Verfügung gestellt bekommt. Das reicht natürlich vorne und hinten nicht. Ich habe mich gefragt, wie viel geben denn andere Menschen in Deutschland an Geld aus für Ernährung und Lebensmittel? Können Sie dazu etwas sagen? Also wie viel geben Menschen in Deutschland aus, die unter Hartz IV leben, unter ALG II, und wie viel geben Menschen aus, die mehr Geld verdienen? Und wie hat sich das vielleicht auch im Zeitverlauf verändert, von der Geschichte bis heute?
Ja, auch das ist wieder eine komplexe Frage. Also ich fange mal so an, wir haben im Frühjahr des Jahres als Paritätischer Gesamtverband eine Umfrage initiiert und in Auftrag gegeben bei Forsa. Da haben wir die Menschen befragt, repräsentativ, wie viel Geld sie denn denken würde ein alleinstehender Erwachsener im Monat brauchen, um sich gesund und ausgewogen zu ernähren. Und wir haben dann geguckt, wie hoch ist denn dann der Anteil, der angibt, dass die 150 Euro im Monat, die im Regelsatz in der Grundsicherung vorgesehen sind, ausreichen. Und dann haben wir geguckt, wie viel geben diese Menschen denn dann an, was sie durchschnittlich denken, wie viel man braucht. Und das Ergebnis war, dass von allen Befragten 14% nur gesagt haben, dass man mit 150 Euro im Monat auskommen könnte. 14%. Und wenn man sich dann anguckt, wie viel wird denn angegeben als notwendige Summe für, wie gesagt, gesund und ausgewogene Ernährung, dann kommen wir auf eine Summe von 300 Euro, die angegeben wird. Das ist also für einen alleinstehenden Erwachsenen die Summe, die dann angegeben wird, die man bräuchte, über alle sozialen Gruppen hinweg im Durchschnitt. Das ist also das, was man sagt, das bräuchten wir in einem Monat. Die andere Frage ist, welchen Stellenwert haben jetzt die Ausgaben für die Ernährung in dem gesamten Haushaltsbudget der betroffenen Familien und Haushalte? Da kann man verschiedene Sachen sehen. Also zum einen, also es gibt da eine langjährige Untersuchung oder Untersuchungsreihe vom Statistischen Bundesamt, die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe. Und da werden sehr viele Haushalte befragt nach ihrem Konsumverhalten. Und dann kann man dann gucken, wie viel geben die im Monat aus und wie viel geben die im Monat für welche Zwecke und für welche Ausgabentypen an. Wenn man sich das dann anguckt, dann sieht man zweierlei. Man sieht zum einen, wenn man einen ganz langen Zeitraum sich anguckt, aus den 60er Jahren bis in die Gegenwart, dass der Anteil, der überhaupt für Nahrungsmittel ausgegeben wird, durchschnittlich sehr stark sinkt, von 30% ungefähr auf 14-15%. Das heißt, der Anteil, den ein durchschnittlicher Haushalt für Lebensmittel verausgabt, ist in den letzten Jahrzehnten immer weniger geworden, damit auch die relative Bedeutung von Ernährungsausgaben für den Haushalt. Wenn man das jetzt ein bisschen nach sozialen Kriterien differenziert, dann sieht man, dass das insgesamt für alle stimmt, aber für diejenigen, die kein Geld haben, stimmt es nicht so. Da ist es so, dass der Anteil der Ausgaben für die Ernährung auf einem hohen Niveau bleibt. Und das ist generell der Befund, den man heute auch hat. Je reicher ein Haushalt ist, desto weniger gibt er anteilig für Ernährung aus. Je ärmer er ist, desto mehr Geld gibt er von seinem Budget für die Ernährung aus. Also jeder fünfte Euro, den ein ärmerer Haushalt hat, verwendet er für den Einkauf von Nahrungsmitteln und Getränke. Das sind sozusagen die beiden großen Entwicklungen und Tendenzen. Im Durchschnitt wird weniger für Nahrungsmittel ausgegeben. Darin spiegelt sich vielleicht auch so ein Stück weit so ein Bedeutungsverlust von häuslicher Ernährung. Und auf der anderen Seite ist es so, dass je ärmer die Haushalte sind, desto mehr brauchen sie anteilig für die Beschaffung und Zubereitung von Nahrungsmitteln. Das ist das sogenannte Engelsche Gesetz. Hat also einen eigenen Namen, dieser Sachverhalt. Das Engelsche Gesetz sagt, je mehr Einkommen ein Haushalt hat, desto weniger gibt es für Nahrungsmittel aus, anteilig. Also absolut, in absoluten Zahlen mehr, aber anteilig zu dem, was ein Haushalt zur Verfügung hat, wird der Anteil für Nahrungsmittel weniger. Das heißt, gerade der Posten Ernährung, Ausgaben für Lebensmittel, das ist für einkommensschwache, einkommensarme Haushalte besonders wichtig. Ein Punkt, den man dann bedenken muss, wenn man sozial-ökologische Transformationsprozesse initiieren will.
Gehen wir doch gleich mal zu den sozial-ökologischen Transformationsprozessen. Es gibt ja auch immer wieder zu Recht Diskussionen darüber, inwieweit bestimmte Lebensmittel verteuert werden sollten, inwieweit Lebensmittel in Deutschland insgesamt zu günstig sind oder inwieweit beispielsweise Fleisch als ein Luxusgut verteuert werden sollte, um im Sinne des Klimaschutzes oder im Sinne des Schutzes unserer ökologischen Ressourcen, die wir haben. Meine Frage wäre dahingehend an Sie, was würde zum Beispiel passieren, wenn man Fleisch verteuert, was wahrscheinlich sogar sinnvoll wäre?
Ja, fangen wir zuerst mal mit der Frage an, ob es sinnvoll ist, Fleisch zu verteuern. Fleisch zu verteuern ist sinnvoll, wenn man die zusätzlichen Erlöse dann auch vernünftig verwendet. Es gibt gute Gründe, dass man Fleischkonsum reduziert. Und dazu zählen auf der einen Seite unbestrittene Fragen des Tierwohls, also die Art und Weise, wie heutzutage Tiere gehalten werden in industrieller Haltung und Verarbeitung, ist moralisch kaum zu rechtfertigen. Gleichzeitig gibt es ökologische Gründe dafür. Es gibt auch globale Gerechtigkeitsprobleme, dass also in Länder wie Brasilien, dass da Urwälder abgeholzt werden, damit man da Flächen schafft, mit denen man Soja produzieren kann, mit denen dann in den reichen Ländern die Tiere gefüttert werden. Also es gibt eine ganze Reihe von Gründen, die dafür sprechen, dass man sozusagen versucht, den Fleischkonsum zu reduzieren und die Art und Weise der Produktion zu verändern. Das sei vorne weggeschickt. Und die Frage war ja, was bedeutet das jetzt für Menschen, die kein Geld haben? Ja, das bedeutet natürlich, dass der Konsum dieser Güter für einen Teil der Bevölkerung über den Preis schwieriger gemacht wird. Und deswegen ist es aus unserer Perspektive mit der sozialpolitischen Brille nicht akzeptabel, dass man primär über den Preismechanismus versucht, Verhalten zu regulieren, wenn es denn dann ausschließlich auf Kosten von einkommensschwachen Haushalten und Gruppen geht. Das ist kaum zu akzeptieren. Deswegen gibt es in der Debatte auch immer wieder dann die Hinweise, dass man eine solche Politik, die zum Beispiel darin bestehen könnte, ein Vorschlag des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, dass man den reduzierten Umsatzsteuersatz auf Fleischprodukte, dass man das abschafft, dadurch würde Fleisch teurer. Das ist im Prinzip eine vernünftige Idee. wenn man dafür andere Lebensmittel günstiger macht und wenn man vor allen Dingen dafür sorgt, dass es eine finanzielle, soziale Kompensation für diejenigen Haushalte und für diejenigen sozialen Gruppen gibt, die sich das dann nicht mehr leisten können. Also man muss systematisch immer beides zusammendenken dann, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen über einen höheren Preis faktisch ausgeschlossen werden von dem Konsum. Und da das nicht in Ordnung ist, muss man da eine soziale Kompensation organisieren. Das kann man über vielfältige Wege machen. Eine Variante ist zum Beispiel dann über die steigenden Einnahmen, die man dann hätte, wenn man reduzierten Mehrwertsteuersatz abschafft, dass man über die gestiegenen Einnahmen des Staatshaushaltes soziale Kompensationen finanzieller Art an die bedürftigen Haushalte organisiert.
Sie haben gerade schon das Gutachten angesprochen. Ich vermute, Sie sprechen vom Gutachten vom Juni 2020. Sehe ich das richtig? Politik für eine nachhaltige Entwicklung?
So ist es.
Ja. Wie schätzen Sie dieses Gutachten ein? In Bezug auf unser Thema Zugang zu gutem Essen für alle, sind das realistische Perspektiven auf das Thema? Sehen Sie das auch in der Realität, dass diese Punkte umgesetzt werden? Wie stehen Sie dazu?
Ja, also ich finde, dieses Gutachten ist durchaus bemerkenswert und wichtig, und zwar aus verschiedenen Aspekten. Der erste und wichtigste Punkt ist, dass dieses Gutachten erstmals ein Appell an die Politik ist, überhaupt so etwas wie eine systematische Ernährungspolitik zu etablieren. Das Gutachten führt ausführlich aus, dass bisher es gar keine Ernährungspolitik in dem Sinne gibt. Das, was man bis jetzt hat, ist die Vorstellung, dass es dem freien Spiel des Marktes überlassen wird. Das heißt, dem Agieren von Unternehmen und den freien Entscheidungen der Verbraucher, was konsumiert wird, in welcher Menge konsumiert wird. Und das Gutachten führt meines Erachtens sehr plausibel aus, dass genau diese Vorstellung, dass es ein vernünftiges Ergebnis geben würde, wenn man das dem Markt überlässt, nicht passiert ist in der Vergangenheit und auch nicht zu erwarten ist, dass es in der Zukunft passieren wird. Sondern das Argument dieses Gutachtens ist, dass es einer systematischen Politik braucht, die die Verhältnisse, also die Rahmenbedingungen der Ernährungsproduktion, der Bereitstellung und des Vertriebs von Nahrungsmitteln politisch bearbeitet in eine gewünschte Richtung, dass es gesundheitsförderliche Ernährung unterstützt und dass es in der Vergangenheit halt nicht stattgefunden hat. Also das finde ich ist ein erheblicher Einschnitt, dass man so etwas überhaupt erstmal konstatiert, so wie wir es bis jetzt gemacht haben, Vertrauen auf Eigenverantwortung der Verbraucher und wir überlassen den Unternehmen und der Landwirtschaft das weitgehend, wie sie das organisieren, dass das gescheitert ist und dass wir eine systematische Ernährungspolitik brauchen. So, das ist der eine wichtige Punkt, den ich herausheben wollen würde. Also der starke Appell, dass wir eine entsprechende systematische Politik brauchen. Und der andere, der in unserem Zusammenhang auch sehr wichtig ist, ist, dass in diesem Gesamtkonzept des wissenschaftlichen Beirats systematisch Fragen der sozialen Integration und der sozialen Frage integriert worden sind. Also für mich war besonders bemerkenswert, dass in diesem Gutachten ausführlich dokumentiert worden ist, dass man mit Hartz IV halt keine vernünftige Ernährung organisieren kann, dass es in Bezug auf die Sicherstellung von Ernährungssicherheit systematische Mängel gibt. Es werden Zahlen zitiert von Kindern, die in einem hohen Prozentsatz morgens ohne Frühstück in die Schule kommen. Also es werden hier auf der einen Seite belegt und dokumentiert, dass es ein massives Problem gibt, dass die bisherige Politik da versagt hat. Und es werden meines Erachtens sehr vernünftige Vorschläge gemacht, wie man in Zukunft damit umgehen sollte. Also insofern bin ich von dem Gutachten soweit ganz angetan, indem ich denke, es ist wichtig und vor allen Dingen in dem Aspekt, dass es die soziale Frage integriert, auch bemerkenswert. Das ist sozusagen die Einschätzung des Gutachtens. Das heißt noch lange nicht, dass die Politik sich verändert. Wenn ein wissenschaftlicher Beirat eines Ministeriums seine Meinung zu Papier bringt und veröffentlicht. Und da wird man auf der einen Seite erstmal eine mittel- und langfristige Wirkung abwarten müssen. Das ist vielleicht noch ein bisschen früh, wenn es im Juni erschienen ist. Aber mich hat auf jeden Fall schon mal ernüchtert, dass parallel zur Vorstellung dieses Berichtes, in dem halt dokumentiert worden ist, dass die Hartz-IV-Regelsätze nicht ausreichen für die Ernährung, für eine angemessene Ernährung, dass zeitgleich die Regelsätze in der Grundsicherung bei Hartz-IV neu ermittelt worden sind und dieses Gutachten da schlicht und einfach überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Das heißt, der Schritt, der dann folgen müsste von einem bemerkenswerten Gutachten hin zu praktischer Politik, der ist weit. Und da spielen halt ganz andere Faktoren als Vernunft und Argumente eine Rolle. Da geht es dann halt auch um Interessen und andere Sachen.
Ja, das heißt, wir kommen mit der Ernährungswende auch nicht weiter und mit der Änderung des Konsumverhaltens von Menschen, wenn wir nicht auch unter anderem die ALG-2-Regelsätze anpassen und die durchschnittlichen Ausgaben für Lebensmittel erhöhen. Das ist das, was ich jetzt rausgehört habe. Und das ist das, was Sie auch als ernüchternd empfinden, wenn ich das richtig verstehe.
Wenn eine Politik, die zu Verteuerung von Produkten führt, von Nahrungsmitteln, wenn die sozial akzeptiert werden soll, dann bedarf es systematisch eines sozialen Ausgleichs. Insbesondere für diejenigen, die kein Geld haben. Also für Menschen wie mich, die in der Mittelschicht genug Geld haben, die würde das jetzt nicht so sehr stören. Aber für einen Menschen, bei dem am Ende des Monats unterm Strich eine rote Zahl steht und sich Schulden aufhäufen, ist es ein großes Problem, wenn die existenziellen Güter des Lebens, Grundbedürfnisse teurer werden und man dafür keine Kompensation bekommt, dann wird man systematisch das Ganze so organisieren, dass es zu Protesten, zu Unruhe führt und das ist dann auch schädlich für einen gelingenden Transformationsprozess. Also es geht immer nur, wenn man das zusammendenkt.
Ja. Der Ernährungsrat Berlin befasst sich ja ganz konkret mit der Ernährungswende in Berlin. Herr Dr. Aus, mich würde interessieren, was muss sich hier in Berlin Ihrer Meinung nach ändern? Was sollte der Senat tun, um den Zugang zu gutem Essen für alle in Berlin zu gewährleisten?
Ja, ich bin ja jetzt von meiner fachlichen Zuständigkeit eher auf die Bundesebene festgelegt. Insofern beobachte ich zum Teil die Entwicklungen in der Stadt, in der ich lebe, bin da jetzt aber nicht so ein richtig großer Fachmann. Also was auf jeden Fall schon mal zu erwähnen ist, ist, dass Berlin als Teil in einem föderalen Geflecht auch eine gewisse Mitverantwortung hat für die Regelbedarfe. Also da gibt es sozusagen die politische Einflussmöglichkeit über den Bundesrat auch für die Bundesebene. Das ist also ein einer Aspekt. Dann gibt es natürlich Aspekte, die sinnvoll sind zu machen und zu entwickeln, die in der Zuständigkeit des Landes Berlins liegen. Und da kann Berlin natürlich schon, kann Berlin was machen und da macht Berlin auch etwas. Wenn ich nochmal auf dieses Gutachten eingehen darf, da ist so eine der strategischen Punkte, die benannt werden, um sowohl Verhältnisse zu ändern, als auch perspektivisch Verhalten in eine gesundheitsförderliche Perspektive zu entwickeln, der Ort, an dem sich Kinder und Jugendliche aufhalten. Sprich, die Ernährung an Kitas, die Ernährung an Schulen und in Horten. Und das gilt in dem Gutachten als ein strategisch relevanter Punkt. Und da kann man natürlich eine ganze Menge machen und das liegt auch in der Verantwortung der Stadt Berlin. Und Berlin ist da ja auch schon einen erheblichen Schritt gegangen, indem man gesagt hat, wir stellen das Essen für Grundschüler, das heißt Klassen 1 bis 6, kostenfrei zur Verfügung. Das war ein gewaltiger Kraftakt für die betroffenen Grundschulen, aber sozusagen ein richtiger und wichtiger Schritt. Und damit hat man als Stadt natürlich auch eine gewisse Regulierungsfunktion und Regulierungsverantwortung hinsichtlich sozialen Ausgleichs an diesem Ort der Essensausgabe, hinsichtlich der Qualität des Essens, also was wird da eigentlich für Essen angeboten, wie organisiert man das Ganze, damit möglichst viele dann da auch teilnehmen, daran teilhaben. Da gibt es überall systematische Mängel und Verbesserungsbedarfe. Genau, das sind so die Fragen, wo man einen Bereich schon mal identifizieren kann, wo die Stadt Berlin sehr viel Einflussmöglichkeit hat. Also sozialer Ausgleich wird da organisiert, also die Grundsicherungsbeziehenden, also die Kinder, die in Grundsicherungshaushalten leben, die haben vorher schon über das Bildungs- und Teilhabepaket kostenfreien Zugang zu Mittagessen gehabt. Aber das ist jetzt ausgeweitet dann, dass man das generell kostenfrei macht. Und das ist im Prinzip ein guter erster Schritt und ein Ort, wo man sowohl sozialen Ausgleich aktuell organisieren kann, wo man Gemeinschaftlichkeit der Nahrungsaufnahme organisieren kann und wo man darauf achten kann, wo kommen die Produkte her. Man kann also auf dem Weg hat man auch Einfluss darauf, welche Nahrungsmittel am besten dann aus der Region verwendet werden und wie diese Nahrungsmittel, welche Nahrungsmittel denn dann auch vor Ort angeboten werden. Also man kann dann tatsächlich den Nachwuchs auf die Art und Weise zu einer gesundheitsförderlicheren Ernährung auch ein Stück weit heranführen und erziehen. Das wäre jetzt sozusagen alles rund um Schule und Kitas eine gewaltige Baustelle, die sowohl akut als auch perspektivisch sehr viel Sinn macht, da auch mit viel Geld reinzugehen und das zu investieren. Der Beirat empfiehlt dafür auch, dass es nicht nur den Ländern dann zur Last fällt, sondern dass der Bund sich ganz erheblich an den Investitionen dann auch beteiligen soll.
Der Ernährungsrat Berlin befasst sich ja auch mit dem Thema Zugang zu gutem Essen, wobei er unter anderem Veranstaltungen mit Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund organisiert und mit den Menschen ins Gespräch kommt. Sie fragt, welche Perspektiven sie auf das Berliner Ernährungssystem haben und welche Forderungen sie an den Berliner Senat stellen, um ihren Zugang zu gutem Essen zu fördern. Herr Dr. Aust, haben Sie, können Sie mir sagen, Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund, ist diese Gruppe ganz besonders gefährdet, um keinen Zugang zu gutem Essen zu erhalten? Oder ist es aus Ihrer Perspektive so, dass diese Menschen ähnlich vergleichbar wie Menschen unter Hartz IV keinen Zugang erhalten?
Also das ist eine sehr differenzierte Gruppe, die Sie jetzt ansprachen. Wenn Sie jetzt von Migration und Flucht, dann sind das verschiedene Gruppen. Migration per se bedeutet sozial noch nichts Bedeutendes. Also es gibt der Großteil der Migration nach Deutschland ist Arbeitsmigration aus industrialisierten Ländern. Da gibt es also einen erheblichen Austausch von Arbeitskräften zwischen den westlichen Ländern. Das ist auch vollkommen undramatisch. Da dürfte es meines Erachtens keine großen Probleme geben. Die sind auch sowohl sozial als auch finanziell, glaube ich, relativ entspannt zu betrachten. Gleichwohl, wenn man dann sozusagen die Einwanderung, Gastarbeiter, Da gibt es dann schon, dass diese Gruppe dann vermehrt auch im SGB-II-Bereich selber auch ist, also der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund, die auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen sind, ist überproportional. Sie sind also überproportional betroffen. Und bei den Menschen mit Flucht, die geflüchtet sind und hier Schutz und Obdach suchen, da ist es dann teilweise auch so, dass die Leistungen gegenüber der regulären Grundsicherung nochmal reduziert sind. Also insofern sind bei einem Teil die Probleme vergleichbar, weil sie auch einfach unter Einkommensarmut leiden und keine ausreichende finanzielle Sicherheit haben, um ihre Ernährungsweise sicherzustellen. Und darüber hinaus gibt es dann sicherlich auch noch eine kulturelle Komponente, dass man seine gewohnte Ernährungsweise auch hier leben will, die aber dann auf eine Angebotsstruktur trifft, die nicht unbedingt ihren Bedürfnissen entspricht. Also das ist vollkommen nachvollziehbar, dass man das, was man in seinem Leben erlernt hat, wie man sozialisiert worden ist, was man gerne isst, dass man das auch fortführen will. Und die spezifischen Nahrungsmittel sind halt vielleicht hier so nicht ohne weiteres verfügbar. Vielleicht in Berlin noch, aber wenn man dann aus Berlin rausgeht, dann problematischer zu bekommen. Und wenn sie dann zu bekommen sind, mutmaßlich dann auch zu einem höheren Preis. Also insofern ist es das hier dann auch so mal der Anlass, dann zu sagen, eine Art und Weise, wie man sich ernährt, hat was mit auch mit Kultur und Lebensstil zu tun. Und der ist halt unterschiedlich. Und das muss man auf der einen Seite zur Kenntnis nehmen, akzeptieren. Und insbesondere muss man das, wenn man einkommenswohlhabende Haushalte und einkommensschwache Haushalte miteinander vergleicht, auch konstatieren, dass es hier durchaus eine unterschiedliche Ernährungsstil und Ernährungsgewohnheit gibt. Und wenn man perspektivisch das ändern will, dann hat das immer auch was damit zu tun, welche Ernährungsweisen werden gesellschaftlich als gut und welche werden im Gegenteil dann als nicht gut bewertet. Und das hat dann immer auch eine Frage, das stellt sich dann immer dann auch noch die Frage, ja, was macht das denn eigentlich mit dem Selbstbewusstsein der Würde der Menschen, wenn man ihnen sagt, deine Ernährungsweise ist nicht gut, die ist schlecht. Ne? Also das ist ein Aspekt, der bei dem Gutachten zum Beispiel, ne, immer wieder mal dieses Gutachten, der bei diesem Gutachten definitiv unterbelichtet ist, nämlich die Frage, inwieweit ist eine spezifische Ernährungsweise auch eine Frage der sozialen Herkunft, des Habitus, heißt das in der Soziologie. Und was bedeutet das denn eigentlich, wenn man gesellschaftlich einen bestimmten Ernährungsstil als gut normiert und damit andere Ernährungsstile als schlecht? Was macht das mit den betroffenen Gruppen, denen das widerfährt? Und das muss man systematisch reflektieren, wenn man Ernährungsverhalten auch perspektivisch verändern will. Das muss man dann auch einbeziehen und dann muss man da Wege finden, die halt die Würde und die Eigenverantwortung da ein Stück weit respektieren.
Kann ich eigentlich so weit gehen und sagen, dass Menschen, die auf dem Land leben, einen schwierigeren Zugang zu gutem Essen haben als Menschen, die in großen Städten leben?
Also die Zugänglichkeit im Sinne von kommerzialisierten Zugang ist sicherlich in der Stadt einfacher. Aber meine Schwiegermutter ist Landwirtin oder war Landwirtin, hat einen Bauernhof und Da hat man natürlich den Aspekt der Eigenproduktion und der unmittelbaren Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln ganz anders. Da funktioniert dann auch, dass man die Eier noch beim Nachbarn holen geht, der die Hühner halt einigermaßen vernünftig hält, Kartoffeln beim benachbarten Bauernhof holt. Also Zugang zu Nahrungsmitteln ist, glaube ich, auf dem Land jetzt kein großes Problem für diejenigen, die in bäuerlichen Strukturen leben. Im Bereich, wenn wir wieder bei Hartz-IV-Beziehenden sind, da kann das ein Problem sein, wenn man den Zugang zu kostengünstigen Lebensmitteln nur organisieren kann, wenn man gleichzeitig Mobilitätskosten in Kauf nimmt. Also nicht ganz so abstrakt, sondern konkreter. Ich wohne in Buxtehude und die nächste Tafel, wo ich mich gerne mit Nahrungsmitteln eindecken würde, ist 30 Kilometer entfernt. So, das ist ein erhebliches Problem, wie man da überhaupt hinkommt. Und insofern würde ich sagen, bäuerliche, da wo die bäuerliche Struktur noch intakt ist, wo die noch funktioniert, da hat man Zugang zu Lebensmitteln. Bei ärmeren Gruppen, die diesen Zugang zu den bäuerlichen Strukturen nicht haben und im ländlichen Raum leben, da ist das aufgrund von Entfernungen dann teilweise dann doch ein Problem.
Wenn wir uns eine perfekte Welt imaginieren, wie würde diese Welt für Sie aussehen, in der der Zugang zu gutem Essen für alle gewährleistet ist?
Also, solange wir jetzt erstmal die utopische Variante weglassen, dass wir kein Geld mehr brauchen, dass wir also eine grundsätzlich andere Gesellschaftsstruktur organisieren können, wenn wir das mal außen vor lassen, dann ist der zentrale Zugang erstmal, wie am Anfang gesagt, Geld. Das heißt, die soziale Ungleichheit bei der Verteilung von Einkommen und Vermögen wäre zu verändern. Das wäre sozusagen das, was wir in erster Linie fordern. Damit wäre ganz viel geschafft. Gleichzeitig ist damit die Aufgabe aber nicht gelöst. Es ist also eine komplexere Angelegenheit. Dann muss man halt über Fragen nachdenken, wie werden Nahrungsmittel produziert, wie kann man bei der Produktion Tierwohl gewährleisten, wie kann man zusehen, dass gesundheitsschädliche Nahrungsmittel am besten vom Markt verdrängt werden, also hier zum Beispiel zuckerhaltige Limonaden, die einem dann überall in der Werbung als besonders toll angepriesen werden. Und was aber vollkommen unreglementiert aktuell passiert, dass Kinder und Jugendliche damit permanent konfrontiert sind, dass Cola besser ist als was anderes. Das gilt es also alles zu organisieren, eine gesundheitsförderliche, also Teil einer guten Organisation von Essensproduktion und Nahrungsmittelverteilung ist, dass man Aspekte der globalen Gerechtigkeit mit einbezieht. Also das, was wir am Anfang schon mal gesagt hatten, dass wir nicht den Regenwald abholzen können, um da Soja zu produzieren. Das ist aus ökologischen Gesichtspunkten nicht akzeptabel. Man sollte zusehen, dass man das Ganze so organisiert, dass Lebensmittel örtlich produziert werden, dass also weite Wege vermieden werden können. Die sozialen Bedingungen sind zu verbessern. Also Beispiel, die Werkvertragsnehmer, die in den Schlachthöfen arbeiten, das haben wir in den letzten Monaten ja nochmal deutlich vor Augen geführt bekommen, dass hier auch ausbeuterische Arbeitsbedingungen üblich sind oder weit verbreitet sind. Die Ausrichtung der Landwirtschaftspolitik so zu verändern, dass kleinbäuerliche Produktionsweise gegenüber industriell organisierter Landwirtschaft nicht systematisch benachteiligt wird. Also das alles sind Faktoren, die man dann umsetzen müsste. Und am Ende wäre man dann vielleicht bei einer Welt, die deutlich besser ist.
Können Sie dem Ernährungsrat Berlin Empfehlungen geben? Was sollte Ihrer Meinung nach der Ernährungsrat Berlin in den Fokus nehmen?
So alles das, was öffentlich organisierte oder verantwortete Orte sind der Nahrungsmittelzubereitung und Vergabe, also Kita, Schulessen. Also ich glaube, da kann man in vielfältigen Arten und Weisen dazu beitragen, dass die Qualität besser wird, dass die regionale Herkunft der Produkte besser wird, dass die Legitimation und Bereitschaft, an den Essen teilzunehmen, verbessert wird. Alles solche Sachen kann man sich, glaube ich, als Ernährungsrat durchaus mit einbringen. Man kann den Gedanken mit den sozialen Orten auch aus der Schule rausnehmen und auf andere Orte übertragen. Da würde man dann an öffentliche, zugängliche Orte denken wie Tafeln. Man kann auch darüber nachdenken, wie man diesen Gedanken weiterentwickelt und dass es nicht nur ein Ort ist, der durchaus schambesetzt nicht mehr gebrauchte Lebensmittel an Bedürftige abgibt, aber man kann daraus systematisch einen Ort der Begegnung machen. Man kann da systematisch weiterentwickeln zu einem Ort, an dem man sich Gedanken macht über Nahrungsmittel und Nahrungsmittelzubereitung. Man kann daraus einen Ort der Begegnung machen, des gemeinsamen Essens, des Austauschs, der Information und das kann man machen, ne? Also dann hätte man sozusagen den Bereich der Tafeln, den man in diese Richtung entwickeln könnte. Und man kann auch den Aspekt Ernährung von Senioren, das kann man dann auch nochmal fokussieren, weil da gibt's auch öffentlich organisierte Instrumente, auf die man versuchen kann, Einfluss zu nehmen.
Ich freue mich sehr, dass Sie mit dem Ort der Begegnung, des Austausches und Essens tatsächlich ganz konkret die Lebensmittelpunkte ansprechen. Ich weiß gerade gar nicht, ob Sie es bewusst oder unbewusst gemacht haben. Die Lebensmittelpunkte sind Orte in Berlin, bei denen sich Menschen begegnen, zusammen kochen, gutes Essen verteilt wird, Wissen geteilt wird. Und der Ernährungsrat Berlin, der fördert diese Lebensmittelpunkte. Was können Sie unseren Hörerinnen und Hörern oder mir persönlich empfehlen? Was kann ich als einzelne Person tun, um den Zugang zu gutem Essen für alle zu fördern?
Das klingt jetzt auch wieder nach einer einfachen Frage, aber ich würde mal so antworten. Wir als Verband und als Organisation setzen uns für Veränderung von Verhältnissen ein. Und das heißt, es geht um die systematische Veränderung von Rahmenbedingungen und Strukturen. Und was wir nicht wollen, und ich habe ja auch versucht, das als einen Fortschritt des Gutachtens vom Wissenschaftlichen Beirat zu skizzieren, dass man halt zu kurz springt, wenn man über individuelles Verhalten redet. Das ist immer gut und richtig, dass man das auch tut, ne? Aber man muss aufpassen, dass man damit nicht die Illusion nährt und unterstützt. Letztlich hängt es am Einzelnen, weil das ist es nicht, ne? Und insofern wäre mein prioritäres Plädoyer, Verhältnisse, Rahmenbedingungen, Strukturen zu verändern. So. Und ansonsten kann man natürlich individuell sich an empfohlenen Ernährungsstandards orientieren. Man kann im persönlichen Umfeld sich engagieren. Man kann sich einsetzen, sowohl karitativ als auch politisch. Alles das kann man machen und das finde ich auch sehr lobenswert und kann man auch empfehlen.
Sie geben also den Ball ab an die Politik und sagen, nicht der Einzelne kann sein Essverhalten verändern, sondern die Politik muss die Rahmenbedingungen ändern, um den Zugang zu gutem Essen für alle zu gewährleisten?
Mein Punkt ist, dass man mit individuellem Verhalten über Veränderungen von Nischen nicht hinauskommt. Und damit ist das Problem nicht gelöst. Das kann individuell natürlich, klar, wenn man eine gesundheitsförderliche Ernährung praktiziert, dann ist es gesundheitsförderlich so. Aber damit hat man die Gesellschaft in den Strukturen noch nicht verändert. Da braucht es mehr. Und darum geht es mir, darauf hinzuweisen, dass individuelles Verhalten, individuelles Ernährungsverhalten wichtig ist und man da auch darauf achten soll. Gleichzeitig gebe ich den Ball nicht ab, sondern wir sind ja alle als Mitbürger Teil dieses politischen Gemeinwesens und unter anderem durch dieses Interview trage ich ja auch dazu bei, dass man sozusagen die Politik auffordert, da was zu machen. Also nicht in dem Sinne, ich gebe die Verantwortung ab an die Politik, sondern ich setze mich politisch dafür ein, dass entsprechende Schritte gegangen werden.
Vielen Dank für dieses spannende Interview. Ich habe in der letzten Stunde sehr viel gelernt und sehr viele neue Ideen und Gedanken mitgenommen. Ich möchte die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne noch auf die Internetseite des Ernährungsrates Berlin hinweisen, www.ernährungsrat-berlin.de. Da findet ihr den Forderungskatalog des Ernährungsrates Berlin für eine ökologisch nachhaltige und sozial gerechte Ernährungswende. Da findet ihr auch alle Informationen zu unserem Projekt Alle an einen Tisch, bei dem wir den Zugang zu gutem Essen für alle fördern und unterstützen wollen. Ich danke Herrn Dr. Aust für seine Zeit, seine spannenden Impulse und ich danke THF Radio dafür, dass wir diese Folge im Rahmen ihrer Sendung ausstrahlen dürfen. Ich danke zum Schluss allen ehrenamtlich Aktiven und Engagierten da draußen, die sich jeden Tag für eine Ernährungswende in Berlin einsetzen und so viel Zeit im Ernährungsrat Berlin einbringen. Wir wünschen euch allen zu Hause genussreiche Stunden und hoffen, dass ihr trotz der Beschränkungen, die wir gerade alle erleben, eine schöne Zeit habt, gut zusammen kochen könnt und genussreiche Abende verbringt. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.